Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie geht es mit der SPÖ weiter, jetzt wo die Koalitionsverhandlungen im Bund, also eigentlich nicht jetzt, sondern schon vor geraumer Zeit geplatzt sind? In welche Richtung sollte sich die SPÖ positionieren? Was bedeutet ein Kanzler Herbert Kickl für die Republik und für die Wiener Landtagswahl? Das möchte ich jetzt die SPÖ-Vizeklub-Chefin Julia Herr fragen und damit schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Herr, ich fange gleich mit der Frage an. Sind Sie eigentlich zufrieden, dass Herbert Kickl demnächst Kanzler wird, weil Sie galten innerhalb der SPÖ als eine der schärfsten Kritikerinnen von Anfang an gegen eine Koalition mit der ÖVP?
Nein, also ich durfte ja selbst auch mitverhandeln. Ich war unter anderem zuständig für die Themen Inflation, aber auch Teuerung, Wohnen. Und wir haben da sehr konstruktiv verhandelt. Wir hatten einiges schon auf Grün. Viele Fragen waren noch offen, das will ich gar nicht schönreden. Aber ich habe da sozusagen mein Bestes gegeben, um diese Gespräche auch wirklich konstruktiv zu führen, weil wir ernsthaft der Überzeugung waren, dass das die bestmögliche Situation für Österreich bringen kann. Wir haben ja eine sehr herausfordernde Situation. Die letzte Bundesregierung, ÖVP und Grüne, hinterlassen uns einen budgetären Scherbenhaufen. Die kommende Regierung wird 18 Milliarden Euro einsparen müssen, egal welche Farbe diese Regierung hat. Das heißt, es ist eine extrem brenzliche Situation und das kann entweder sehr teuer werden für die Bevölkerung, wenn die dieses Budgetloch jetzt schließen muss, wenn die Bevölkerung zur Kasse gebeten wird, oder eben, wenn man es schafft, und dafür wären wir als SPÖ in der Regierung auch gestanden, einen solidarischen Weg zu finden.
Aber ich zitiere jetzt nicht das, was mir ÖVPler über Sie in den Verhandlungen gesagt haben, sondern das, was Sozialdemokraten aus dem SPÖ-Präsidium erzählt haben, und zwar gleich zweimal, die gesagt haben, dass sie extrem gegen eine Koalition mit der ÖVP argumentiert haben, eben wegen diesem Sparpaket, das so oder so, egal in welcher Regierungsform, Sie haben es richtig angesprochen, es gibt ein enormes Budgetloch, gigantisch geworden wäre.
Ja, nein, also ich war nicht gegen eine Regierungsbeteiligung, ganz im Gegenteil. Wir haben das auch einstimmig beschlossen, dass wir gesagt haben, wir wollen als SPÖ verhandeln. Und ich durfte ja auch mit am Tisch sitzen. Was mir nur immer wichtig war, und das bitte nicht falsch darstellen, ist, dass wenn die SPÖ in eine Bundesregierung geht, dass es dann aber nicht zu einem massiven Sparpaket kommen kann, das auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen wird. Das war schon immer meine Position, dass es notwendig ist, dass wenn die Sozialdemokratie mit am Tisch sitzt, dass breite Schultern eben auch etwas beitragen, dass alle einen fairen Beitrag leisten müssen. 18 Milliarden spart man nicht von heute auf morgen ein, das ist für alle eine Herausforderung. Aber für mich war immer klar, dass da natürlich auch die Banken, die Rekordgewinne gemacht haben, wir haben es gehört, mehrere Milliarden Euro Gewinne, auch einen kleinen Beitrag leisten müssen und nicht nur die Arbeitnehmerinnen, die Pensionistinnen, die
Konsumenten. Das ist ja erstaunlicherweise jetzt auch eine Forderung, die die FPÖ erhebt in den Verhandlungen, eine Bankenabgabe. Ja. Also wir werden sehen, ob das wirklich die Krux der Verhandlungen damals war oder dann müsste es jetzt auch die Krux werden.
Das finde ich persönlich sehr klug, dass die FPÖ sich hier an den SPÖ-Forderungen orientiert, weil, wie gesagt, es wird einfach notwendig sein. Wir haben jetzt schon gesehen, welche Sparpläne verkündet worden sind. Da geht es um die Pensionen, da geht es aber auch um Gebührenerhöhungen, die geplant sind. Das wird alles die breite Masse treffen. Davor warnen wir schon jetzt als Sozialdemokratie. Es muss angesichts so eines Budgetdesasters, mit dem wir wirklich gar nichts zu tun hatten, das letzte Mal, als die Sozialdemokratie in der Regierung war, gab es einen Budgetüberschuss. Dann kamen Schwarz-Blau und dann Schwarz-Grün. Jetzt haben wir 18 Milliarden Euro Schulden.
Gut, wir hätten uns dem trotzdem gestellt. Blau war, gab es auch noch einen Budgetüberschuss.
Zu Beginn,
die ganzen Krisen kamen halt erst danach und von Pandemie bis Ukraine-Krieg bis Inflation ist halt alles unter Schwarz-Grün passiert.
Ja, wobei das waren alles einmalige budgetäre Belastungen. Also da gab es dann viele Einmalzahlungen. Wir haben die auch immer kritisiert, weil wir die für falsch gehalten haben. Wir sehen jetzt auch, dass da viele Corona-Hilfen geflossen sind, ohne dass das was gebracht hat, dass sich da manche nur daran bereichert haben, nur das Stichwort René Benko. Aber trotzdem waren das einmalige Belastungen fürs Budget. Was wir jetzt sehen, ist, wir haben ein großes strukturelles Defizit und das bedeutet, dass wir eigentlich seit Jahren, unabhängig von Krisen, mehr ausgeben, als wir einnehmen. Und das war schon auch die Budgetpolitik von Sebastian Kurz und dann auch mitgetragen unter Nehammer und Grünen.
Das heißt, die Sozialdemokratie war sparsamer gewesen in diesen Krisenjahren?
Nein, dass man in den Krisenjahren gegensteuern muss, ist klar. Da will ich jetzt nicht, das haben wir auch immer eingefordert, da muss man jetzt ehrlich bleiben, das natürlich. Aber es hat ganz viele Ausgaben gegeben, wenn wir zum Beispiel an die Körperschaftssteuer denken. Da hat die Bundesregierung einfach gesagt, so, wir senken jetzt die Steuer für große Unternehmen, dass die noch mehr Gewinne einfahren können, und hat keine Gegenfinanzierung gehabt. Und das hätte die Sozialdemokratie natürlich nicht gemacht. Man braucht Gegenfinanzierung.
Mhm. Jetzt ist es so, dass wir es natürlich nicht wissen. Im Moment gibt es ein bisschen Showkämpfe zwischen ÖVP und FPÖ, aber an sich zeichnet sich schon eine blau-schwarze Regierung ab. Was wird denn das dann bedeuten? Einerseits für die Republik, aber auch für die Sozialdemokratie.
Ja, ich glaube, wenn man seriös bleiben will, muss man natürlich abwarten, was dann im Regierungsprogramm steht. Ich weiß es nicht, ich kann nur, was jetzt die letzten Tage schon verlautbart worden ist, kommentieren. Und das war sehr wenig eigentlich, weil was ÖVP und FPÖ jetzt gemacht haben, ist, sie haben nur die Sparpläne fürs allererste Jahr präsentiert. Wir haben ja versucht, einen mehrjährigen Plan gleich zu machen, dass alle wissen, worauf sie sich einstellen. Sicherheit auch für die Unternehmen, aber auch für die Bevölkerung. Das heißt, die größten Maßnahmen, wo Schwarz und Blau überhaupt sparen wollen, fehlen noch. Das haben sie uns noch gar nicht kommuniziert. Und ich glaube, das natürlich auch bewusst, weil das ist etwas Unbeliebtes, wenn man der Bevölkerung erklären muss, wo man spart.
Gut,
und
aber
ich
glaube, früher oder später wird es die Bevölkerung merken.
Die Bevölkerung wird es merken. Und wenn es keine Gegenfinanzierung gibt, wie gesagt, die auch eine Millionärsteuer, eine Erbschaftssteuer, eine Bankenabgabe, eine Finanztransaktionssteuer, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten auch einen großen Maßnahmenkoffer immer mit dabei bei den Koalitionsverhandlungen. Wenn es zu keinerlei Gegenfinanzierung kommt, die sozial treffsicher ist, dann werden das sehr harte Jahre.
Aber Sie haben gesagt, Sie hatten immer einen großen Maßnahmenkoffer. Ja. Ein Streitpunkt in der Darstellung ist, wie sehr hat denn die SPÖ auf diesen Erbschafts- und Vermögensteuern bestanden?
Also, wie gesagt, wir waren da eigentlich schon sehr kompromissbereit. Also wir haben gar nicht auf die einzelne Maßnahme bestanden, sondern wir haben gesagt, es muss eben von den vielen Milliarden, die eingespart werden müssen, ein Teil auch von jenen kommen, die besonders viel besitzen.
Aber wie erklären Sie sich persönlich, dass die NEOS oder der Beate Meindl-Reisinger dann damals am 2. Jänner aufgestanden ist?
Ich kann es mir eigentlich gar nicht erklären. Ich kann nur für meine Verhandlungsrunden sprechen. Das war, wie gesagt, die Teuerungsbekämpfung, das Wohnen, der Konsumentenschutz, die Energiepreise. Da haben wir konstruktiv verhandelt bis zum Schluss. Und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, wie man hier so verantwortungslos auch dann handeln konnte.
Mhm. Es scheint Andreas Babler sowohl für die NEOS als auch für die ÖVP ein großes Problem gewesen zu sein. Hat er da alles richtig gemacht?
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich denke, das wäre ja wohl, also das kann man der Bevölkerung aber nicht erklären, wenn es um persönliche Befindlichkeiten geht.
Ganz seine Positionierung?
Also seine Positionierung war die Positionierung der SPÖ. Wir haben, was wir einbringen in den Koalitionsverhandlungen, alles im Präsidium vorbesprochen, auch beschlossen. Das heißt, das war unsere Position. Und ich glaube, das kann uns auch niemand verübeln. Entschuldigung, wie soll man denn so viele Milliarden Euro einsparen? Da muss es eine faire Finanzierung geben. Also ich halte das auch nach wie vor für richtig, und ich glaube auch, dass sich FPÖ und ÖVP auch an dem orientieren sollten, was wir in Vorschlägen vorgelegt haben. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt schon eine unglaubliche Teuerung hinter uns. Die Mieten sind um bis zu 25% gestiegen. Es wird jetzt im Jänner bekommen die Menschen wieder Energierechnungen, die auch weiter steigen. Es wird im April wahrscheinlich die nächste Mieterhöhung kommen. Wir hatten auch eine Mietpreisbremse, eine wirkliche, endlich einverlangt. Das ist, belastet das Budget gar nicht. Wo wir einfach gesagt haben, die Teuerung der letzten Jahre war schon ein Wahnsinn. Die Inflation war schon unglaublich hoch. Die Lebensmittelpreise sind schon gestiegen. Es muss ja jetzt irgendwann einmal aufhören. Man kann ja nicht die Bevölkerung noch und noch und noch und noch belasten.
Wir wissen ja, dass das Ganze gescheitert ist, wo, egal jetzt woran. Die Erzählungen gehen da schwer auseinander. Aber was würden weitere 5 Jahre Opposition für die SPÖ bedeuten? Weil die letzten 7 Jahre hat sich die SPÖ in der Opposition eher sehr schwer getan.
Also ich glaube ehrlicherweise, das, wo ich gerade vorher den Satz beendet habe, mit dem kann ich gleich weitermachen. Wir haben jetzt in der letzten Nationalratssitzung vergangene Woche gleich versucht klarzumachen, wofür steht das die SPÖ, unabhängig, ob sie in Opposition oder in Regierung ist. Ich habe persönlich einen Antrag eingebracht, dass man endlich schauen muss, dass bei den Mieten etwas passiert und dass die nicht weiter steigen. In Wien wurde das jetzt gemacht, da wurde heuer, aber auch letztes Jahr im Gemeindebau, dort wo die Stadt Wien zuständig ist, keine einzige Miete erhöht. Warum schauen wir nicht, dass das bundesweit passiert, dass sich hier die Menschen, wo das Wohnen immer teurer und teurer geworden ist, sich kurz einmal auch wieder sozusagen eine Erholungsphase eintritt, wo man jetzt sagt, und weiter steigen die Mieten jetzt nicht. Wir haben das für die kommenden 2 Jahre gefordert und so wird die Oppositionsarbeit der SPÖ auch ausschauen. Wir werden versuchen, diese massive Teuerung zu bekämpfen.
Aber Sie wissen ja, Sie sind bei allen Wahlen seit Andreas Babler auf Platz 3. Also es gab null Verbesserung im Vergleich zur Pamela Rendi-Wagner, die frühere SPÖ-Chefin, wo es ja diesen enormen Unmut gegeben hat. Warum sollte sich jetzt was ändern? Sie haben ja die gleichen Positionen vorher vertreten.
Ja, wir vertreten in der SPÖ die gleichen Positionen seit über 100 Jahren, dass wir uns einsetzen für Gerechtigkeit, für Demokratie. Wir tun das ja auch nicht...
Manchmal erfolgreicher, manchmal so
ja,
wie die letzten
Jahre. Ja, aber die Grundwerte, glaube ich, sind für uns in Stein gemeißelt, weil wir davon überzeugt sind, dass sie die richtigen sind. Und gerade wenn wir uns anschauen, dass in den USA mit Donald Trump jetzt schon wieder lauter Milliardäre, Milliardärinnen gemeinsam ein Regierungskabinett stellen, die eigentlich nur tun, was für sich selbst am besten ist. Wenn wir sehen, dass in ganz Europa eigentlich Regierungen gewählt werden, die auch immer autoritärer werden, dann werden wir umso mehr auf unseren Grundwerten verharren. Und ich glaube schon, dass die zeitgemäß sind und ich glaube auch, dass die Wahlen gewinnen.
Ja, aber warum reagieren die Menschen dann nicht darauf?
Also, dass in der SPÖ in den letzten Jahren nicht alles rundgelaufen ist, ist auch klar. Ich glaube, das ist auch schon in vielen verschiedenen Settings diskutiert worden. Für mich bedeutet die Lehre daraus, dass man sagt, okay, die internen Streitigkeiten, die müssen jetzt beendet sein, die bringen uns nichts. Das hatten wir jetzt ein paar Jahre lang gespielt, hat nicht wirklich den Erfolg gebracht. Ich glaube deshalb, dass es wichtig wäre, dass man, ich will jetzt auch niemanden irgendwas ausrichten, sowas diskutiert man intern. Ich glaube, worüber wir sprechen müssen, sind eben die drängenden Probleme.
Aber Sie wissen ja, dass das Gegenteil der Fall ist. Es hat sich ja überhaupt nicht beruhigt, die Situation. Also damals wurde halt Pamela Rendi-Wagner angegriffen, jetzt wird Andreas Babler angegriffen und hinter den Kulissen erzählen eigentlich sämtliche Rote genau dasselbe, was sie über die Pamela Rendi-Wagner gesagt haben. Nur in dem Fall heißt es halt nicht, sie kann es nicht, sondern es heißt die ganze Zeit, er kann es nicht. Wie wollen Sie das drehen?
Also ehrlicherweise spreche ich auch mit sehr vielen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, unter anderem auch mit Genossinnen aus Linz, die jetzt gerade ein fulminantes Wahlergebnis eingefahren haben, wo man wieder den Bürgermeister stellt in der drittgrößten Stadt Österreichs, wo jetzt eine überwältigende Mehrheit, den Didi Brammer beispielsweise gewählt hat. Also so ist es nicht. Die Sozialdemokratie beweist immer wieder auch, dass sie natürlich auch Wahlen gewinnen kann. Ja, wir hätten uns bei der letzten Nationalratswahl ein besseres Ergebnis gewünscht, aber wir werden das hoffentlich bei der nächsten richtigstellen.
Und der Herr Brammer, der tatsächlich ein bemerkenswertes Ergebnis erzielt hat, wahrscheinlich auch, weil Blau-Schwarz im Bund ansteht und normalerweise der urbane Raum dann, das wissen wir aus der Vergangenheit von schwarz-blauen Regierungen, dann durchaus Richtung SPÖ wechselt, hat uns gestern im Interview auf OE24TV gesagt, er freut sich besonders, weil Rückenwind vom Bund gab es keinen, im Gegenteil.
Ja, da habe ich ja schon ausgeführt, also wir hätten gerne bei der letzten Nationalratswahl ein besseres Ergebnis erzielt. Das war nicht der Fall, das ist jetzt auch nicht schön zu reden, aber was es halt bedeutet, ist, dass man weiterarbeiten muss, gerade angesichts dieser aktuellen Koalitionsverhandlungen, wir haben es schon gehört, also für uns ist das jetzt keine Zeit zum Ausruhen, ganz im Gegenteil, es wird die arbeitende Bevölkerung, es werden die Schülerinnen, die Pensionistinnen, die alle werden Unterstützung noch brauchen und dafür sind wir als SPÖ auch da und im Nationalrat.
Die nächste Wahl, die für die SPÖ auch entscheidend ist, ist natürlich die Wien-Wahl, die vorgezogen wurde auf 27. April. Gehen Sie davon aus, dass da ähnlich, also jetzt nicht 75% für Michael Ludwig, aber dass ein ähnliches Phänomen wie in Linz passiert, dass es jetzt aufgrund von der Sorge eines Kanzlerkickels oder Blau-Schwarz oder was auch immer, es jetzt da Auftrieb für die Wiener SPÖ gibt?
Einerseits ja und einerseits nein. Nein, weil ich glaube, dass einfach die Performance der SPÖ Wien der letzten Jahre für diesen Auftrieb auch sorgt. Es wurde jetzt beispielsweise erst vor kurzem verkündet, es werden neue Gesundheitszentren in Wien gebaut. Also es ist in den letzten Jahren, den Mietpreisdeckel im Gemeindebau habe ich schon angesprochen, einfach viel passiert, wo wir einfach sehen, dass die SPÖ Wien und unser Bürgermeister Michael Ludwig hohe Zustimmungswerte hat. Natürlich jetzt, wenn Schwarz-Blau im Bund dazukommt,
das hat ja auch Michael Häupl immer davon profitiert.
Wird es natürlich eine Art der Konfrontation geben, aber die wird von der Bundesregierung ausgehen, weil natürlich, wenn wir uns anschauen, ein schwarz-blaues Österreich, was wird da der große Dorn im Auge sein? Natürlich Wien, aber das wird auch so bleiben. Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt und Wien wird sicher nicht mitmachen bei einem rechtsautoritären Kurs, sondern weiterhin eine lebensoffene Stadt sein, auf die wir alle stolz sind. Und ich glaube, wenn es da eine Auseinandersetzung geben soll, dann sind wir dafür gewappnet, weil Wien ist, wie gesagt, gesagt, ich bin Wienerin, das hört man jetzt vielleicht ein bisschen heraus, aber Wien ist eine wunderbare Stadt und sie soll so wunderbar bleiben. Und dafür steht auch die SPÖ, die ganz viele Verbesserungsvorschläge trotzdem noch einbringen kann.
Gut, danke Julia Herr für das Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.